Ozempic, Wegovy, Semaglutid, drei Begriffe, die aktuell überall auftauchen, in den sozialen Medien, in den Arztpraxen, in Gesundheitsmagazinen. Ein Thema, das sehr intensiv diskutiert wird. Ja, es sind eben die sogenannten Abnehmspritzen. Aber was steckt eigentlich dahinter und wo liegt überhaupt der Unterschied, Alex? Also ein sehr, sehr spannendes Thema, das wir heute mal so ein bisschen auseinanderpflücken wollen.
Ja, Thorsten, super spannend, weil sich ja, glaube ich, alle da draußen die Frage stellen, kann ich wirklich mit einer Spritze abnehmen? Wie funktioniert das überhaupt? Hat es irgendwelche Nebenwirkungen? Ist das überhaupt schon erforscht? Und ist das Ganze auch langfristig? Was passiert, wenn ich das wieder absetze? Also ich glaube, es gibt so viele spannende Fragen, die wir uns heute mal anschauen wollen. Und ich glaube, wir können ganz vielen da draußen eine Orientierung geben, ob das für sie sinnvoll ist oder ob das keine gute Idee ist, so eine Abnehmspritze zu versuchen.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Bevor wir jetzt ganz tief einsteigen in die Thematik, es fallen ja immer diese drei Begriffe, also Ozempic, Wegovy, Semaglutid. Viele Menschen werfen das komplett durcheinander oder denken, das sind völlig unterschiedliche Medikamente. Kannst du uns vielleicht zu Beginn dieser Episode einmal aufklären, was steckt dahinter und wo liegen die Unterschiede, wenn es da überhaupt welche gibt?
Ja, eigentlich ist es total einfach, ob wir nun Ozempic, Wegovy, was auch immer nehmen. Das sind im Kern gar keine unterschiedlichen Medikamente, sondern beide enthalten denselben Wirkstoff. Und das ist eben dieses Semaglutid. Das heißt, Semaglutid ist der eigentliche Wirkstoff und Ozempic, Wegovy sind einfach im Grunde genommen nur so Markennamen. Und der größte Unterschied liegt eigentlich hauptsächlich darin, dieses Ozempic wurde mal ursprünglich für den Typ-2-Diabetes entwickelt und dafür halt auch zugelassen. Und Wegovy hatte den Hintergrund, speziell zur Behandlung von Übergewicht, also Adipositas, eingesetzt zu werden. Und das war eigentlich die grundlegende Differenzierung, die man mal gemacht hat, ist aber, wie gesagt, derselbe Inhaltsstoff. Es differenziert sich nur so ein bisschen bezüglich der Häufigkeit und der Menge, die man von dem jeweiligen Wirkstoff nimmt am Ende des Tages.
Dann schauen wir uns Semaglutid auch mal ein bisschen genauer an. Was passiert denn genau im Körper, wenn ich diesen Wirkstoff zu mir nehme?
Ja, das ist erstmal somit das Wichtigste überhaupt, zu Beginn zu verstehen, was passiert in meinem körpereigenen Hormonsystem. Denn die Semaglutid ahmt ein eigenes Hormon, was du in deinem Körper hast, nämlich GLP-1, quasi nach. Das heißt, dieses Hormon GLP-1 wird normalerweise in deinem Darm nach dem Essen automatisch ausgeschüttet. Und das beeinflusst jetzt mehrere Systeme. Denn dieser Wirkstoff sorgt dafür, dass deine Bauchspeicheldrüse mehr Insulin ausschüttet. Und das verändert natürlich deinen Blutzuckerspiegel. Dann zweitens, was bewirkt dieser Wirkstoff? Nämlich eine verlangsamte Magenentleerung. Das bedeutet einfach, die Nahrung bleibt länger im Magen liegen und Menschen fühlen sich dadurch automatisch länger satt und essen automatisch auch häufiger, zumindest kleinere Mengen. Und der dritte Aspekt, der ist ganz spannend, Thorsten, der passiert quasi in deinem Gehirn. Denn dieses Semaglutid wirkt auf Regionen in deinem Hypothalamus und in deinem Belohnungssystem. Das heißt, ganz viele Menschen, die das ausprobieren, sprechen davon, dass sie nicht nur weniger Hunger haben, sondern auch weniger sich ihre Gedanken um dieses Thema Ernährung kreisen. Und hast du schon mal diesen Begriff Food Noise gehört, Thorsten, oder triffst du den heute zum ersten Mal?
Oh, Food Noise. Nee, also den höre ich, also ich bin ja schon sehr trendy, muss ich sagen, aber der Begriff sagt mir nicht so viel.
Ja, also übersetzt ganz banal Ernährungslärm, um es vielleicht mal so auszudrücken. Und das ist quasi dieses ständige Beschäftigtsein mit Snacken, mit Hunger, mit Heißhunger, generell mit Essen sich auseinanderzusetzen. Und das ist ganz interessant, weil man nämlich weiß, und das wurde halt so auch extra aufgebaut, dass der Wirkstoff im Körper funktioniert, dass er nicht innerhalb, wie das natürliche GLP-1, von Minuten abgebaut wird, sondern ungefähr so eine Woche aktiv ist. Und deshalb reicht quasi auch eine Spritze pro Woche. Und man sieht halt, dass ganz viele Leute dadurch ihr komplettes Ernährungsverhalten ändern. Das heißt, es geht weniger darum, dass es jetzt so eine klassische Fettwegspritze ist, was vielleicht einige denken, oh, die löst mein Fett irgendwie auf, sondern es verändert eigentlich deine biologischen Signalgeber im Körper. Also was Hunger angeht, was Sättigung angeht, was Energieaufnahme angeht. Und das ist eigentlich das, was diese Spritze am Ende des Tages verursacht.
Also Food Noise, den Begriff, so habe ich noch nicht gehört, aber was dahinter steckt, das kenne ich. Ich bin ja auch der heimliche Snacker, wie du weißt. Also von daher ist Ernährungslärm auch in meinem Kopf manchmal dabei. Aber wenn ich mal so durch die Kommentare scrolle in Social Media, wo es genau um dieses Thema geht, dann liest man ja immer wieder, oder ich behaupte mal, die meisten Menschen verbinden diese Medikamente nur mit weniger Hunger haben. Aber die Wirkung, die scheint ja doch wesentlich komplexer zu sein als nur das.
Ja, definitiv. Denn es ist eigentlich wirklich ein Denkfehler zu sagen, es geht nur um weniger Hunger, sondern es geht eigentlich um eine Veränderung deiner Essregulation. Heißt, wenn du überlegst, diese körperliche Ebene, die ich gerade reingebracht habe, das heißt, die Magenentleerung wird verlangsamt und dein Blutzuckerspiegel wird verändert bzw. eher stabilisiert. Dann entstehen dadurch natürlich weniger von diesen Hunger- oder Blutzuckerspitzen und das allein reduziert ja schon mal die Kalorienaufnahme, wenn ich nicht mal diesen Snack-Gedanken bekomme. Dann hast du natürlich die hormonelle Ebene. Bedeutet, wenn sich deine Insulinreaktion verändert, die Kommunikation zwischen Darm, Bauchspeicheldrüse, Gehirn, der Körper kommt einfach in so eine stabilere Stoffwechsellage und wenn natürlich dann noch dieser neurologische Aspekt in deinem Gehirn dazukommt, das heißt, dass dein Sättigungssystem im Hypothalamus beeinflusst wird, dass dein Dopaminsystem beeinflusst wird, also wie so eine Art Belohnungssystem, heißt das automatisch, ich habe weniger von diesem emotionalen, von dieser belohnenden Bedeutung, Heißhunger, impulsives Snacken, alles, was damit eigentlich einhergeht, bedeutet, ich habe eigentlich so eine Art von Veränderung deiner Entscheidung der Essensarchitektur oder um mal so einen abstrakten Begriff reinzubringen vielleicht, bedeutet, das ist super wichtig zu wissen, es greift auf mehreren Ebenen an und halt nicht nur in einer Ebene. Das heißt, es ist nicht der klassische Appetitzyklus, an den vielleicht jetzt viele denken, bedeutet weniger Hunger, sondern mehrere Systeme werden im Körper neu kalibriert oder eingestellt oder verändert.
Wir rufen hier im Podcast Gesund gefragt ja auch öfter mal dazu auf, dass ihr uns eure Fragen schicken könnt, Themen, Vorschlägen oder vielleicht einfach auch mal Nachfragen zu bestimmten Themen, die wir hier in unseren Episoden besprochen haben. Jetzt hat uns kürzlich über Instagram, Podcast Gesund gefragt heißen wir da, eine liebe Hörerin geschrieben, Alex, dass sie unter Insulinresistenz leidet und in der Perimenopause stark zugenommen hat. Warum verändern hormonelle Umstellungen in dieser Phase das Gewicht oft so massiv?
Ja, erstmal glaube ich nochmal ganz kurz wichtig, die beiden Begriffe zu klären. Also Insulinresistenz haben wir ja schon häufiger im Podcast besprochen, aber das ist quasi, wie der Körper auf Insulin reagiert. Mit einer Form von Resistenz oder Perimenopause ist halt einfach die Zeit kurz vor der Menopause, um das nochmal begrifflich so ein bisschen abzuklären. Das, was jetzt wichtig ist zu verstehen, natürlich reden wir ja ganz oft über das Thema Kalorienbilanz. Ne, wie viele Kalorien schmeiße ich oben rein, wie viele verbrenne ich, nehme ich zu, nehme ich ab. Der Grundgedanke ist ja erstmal wichtig. Was aber ganz entscheidend ist, was ja den Körper sehr stark beeinflussen kann, ist halt in dieser Perimenopause die Östrogenproduktion, also von den weiblichen Hormonen. Und Östrogen hat ganz viele wichtige Funktionen in unserem Stoffwechsel. Denn der wirkt sich sehr stark auf unsere Insulinsensitivität aus, auf unsere Fettverteilung und auf das Hunger- und Sättigungssystem. Das heißt, wenn Östrogen im Körper der Frau absinkt, passiert im Körper quasi eine Art von Verschiebung. Heißt, wenn die Insulinsensitivität leider auch abnimmt und die Zellen schlechter auf Insulin reagieren, bleibt logischerweise Glucose, also der Zucker, länger im Blut und wird dadurch auch nochmal leichter als Fett gespeichert. Und dann ändert sich auch nochmal im Alter so ein bisschen ja die Fettverteilung, Thorsten. Das hast du ja schon mal gehört, dass der Körper mehr dieses viszerale Fett annimmt, ne?
Also aus, ja, ich gehe nicht weiter drauf ein, ich weiß, was du meinst. Ich oute mich jetzt nicht mit Mitte 50.
Ja, aber das ist halt ein ganz entscheidender Aspekt, der noch mit dazukommt. Und dieses viszerale Fett ist natürlich metabolisch, also stoffwechseltechnisch nochmal deutlich aktiver. Und steht leider auch nochmal stärker mit Insulinresistenz in Verbindung. Also wie du schon heraushörst, es gibt mehrere Aspekte, die leider in dieser Vormenopausenzeit quasi den weiblichen Körper erreichen, was leider sich negativ ausübt. Und dann noch ein zweiter Punkt, der leider auch sehr fies ist, ist das Thema Schlaf und Stress. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Denn ganz viele Frauen leiden ja dann unter diesen klassischen Sachen, Thorsten, hast du bestimmt schon mal gehört, Hitzewallungen, all diese Geschichten, schlechter Schlaf und das ist dann einfach etwas, was die Frau extrem belastet und wenn sie sehr viel Stress hat, weil sie keinen guten Schlaf mehr hat, weil sie Hitzewallungen hat und nicht in Schlaf kommt, entsteht auch nochmal im Körper ganz viel Ghrelin, also das Hungerhormon, das Sättigungshormon Leptin sinkt ab, gleichzeitig viel Cortisol kommt in den Körper, also wie man jetzt sich grob vorstellen kann, das Ganze zusammengefasst, der Körper gerät so ein bisschen ins Wanken und dann ist es natürlich für ihn auch dementsprechend schwer, Fett loszuwerden und neigt dann leider eher dazu, Fett eher aufzubauen als abzubauen.
Also ich bin zwar nicht in der Menopause oder in der Perimenopause, aber das mit dem viszeralen Fett, das kenne ich natürlich auch so am Bauch. Ich finde es aber auch ganz wichtig, dass wir gezielt mal genau auf diese Themen, auf diese weiblichen Themen eingehen, denn ich habe kürzlich bei Spotify war es, glaube ich, einen Kommentar gelesen, wo sich genau das auch eine Hörerin gewünscht hatte und das ist ja genau der Punkt, warum wir euch auch immer bitten, schreibt uns gerne mal, wenn ihr wirklich persönliche Erfahrungen habt oder wenn euch wirklich ein Thema unter den Nageln brennt. Wir nehmen es sehr gerne mit in die Themen für Gesund gefragt auf. Ja, trotzdem möchte ich nochmal nachhaken, Alex. Ist es denn genau diese Kombination aus Hormonen, aus Stoffwechsel, Insulinresistenz, dass manche Menschen trotz Disziplin sehr schwer abnehmen können?
Ja, denn es geht ja letztendlich darum, was habe ich für eine grundlegende Voraussetzung, um jetzt gerade in der aktuellen Phase meines Lebens gut abzunehmen. Und wenn wir jetzt über diese ganzen Themen sprechen, wie Insulinresistenz, hormonelle Veränderungen, die damit einhergehen, Stoffwechselanpassungen, denken vielleicht viele, oh Gott, mein Körper versagt, ich habe etwas falsch gemacht. Sondern nee, wir reden über normale Anpassungsmechanismen. Also zum Beispiel dieses Thema, dass der Körper von sich aus viszerales Fett aufbaut. Das macht er ja nicht, weil ihr was falsch gemacht habt. Da möchte ich auch jedem so ein bisschen die Angst nehmen. Das ist ein normaler Adaptionsprozess des Körpers im Alter. Das macht er nicht mit 20 oder 30. Aber wenn wir 40, 50, 60 werden, sagt der Körper sich, okay, ich nehme Fett und lagere das in der Körpermitte ein. Einfach, weil ich es brauche, weil es stoffwechselaktiv gut ist, wenn es nah bei meinen Organen ist. Ist das schlecht für unseren Körper? Definitiv. Aber wir müssen dann halt leider etwas aktiv dagegen tun. Und nur mal ein gutes Beispiel zu haben. Thorsten, dürfen wir mal über Biggest Loser sprechen, diese Sendung aus dem Fernsehen?
Ja, gerne.
Mhm. Kennst du ja bestimmt, ne? Da nehmen ja, Leute teil, die ein extremes Übergewicht haben und nehmen dann in kurzer Zeit extrem viel Gewicht ab. Ich glaube, das grundlegende Prinzip kennt jeder. Vielleicht habt ihr auch diese Sendung schon mal gesehen. Ich bin davon, muss ich wirklich sagen, gar kein großer Freund, so schnell sein Gewicht runterzurocken. Denn es gibt schon ganz viele von diesen Biggest Loser-Nachuntersuchungen, wo man gesehen hat, dass Jahre nach der Gewichtsabnahme der Energieverbrauch der Teilnehmer im Schnitt deutlich niedriger war, als das es eigentlich hätte sein müssen bei ihrem Ausgangsgewicht. Das heißt, wenn man sich jetzt überlegt, der hat 150 Kilo gewogen und wiegt jetzt 100 Kilo und hat ja glücklicherweise 40, 50 Kilo abgenommen, was auch immer. Und man guckt sich an, okay, wie viel Kalorien müsste ich eigentlich verbrennen bei 100 Kilo im Alltag, ist das locker 10-20% niedriger gewesen, weil die leider in dieser extrem schnellen Phase der Gewichtsreduktion so sehr ihren Körper runtergerockt haben, dass sie jetzt automatisch einen schlechteren Metabolismus haben. Und diese 10-20% machen dann leider das Leben extrem schwer, weil ich dann entweder kaum noch etwas essen kann oder es sehr schwer schaffe, mein Gewicht weiter zu reduzieren. Und deshalb muss man halt wirklich etwas dagegen tun. Und ich kann dann nicht nur darauf hoffen, dass ich jetzt diese eine Abnehmspritze nehme oder ähnliches probiere, an Chemie in meinen Körper zu bringen, sondern es ist halt leider etwas mehr als die klassische Disziplin. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen.
Wie sinnvoll kann denn Semaglutid medizinisch betrachtet in solchen Fällen überhaupt sein? Also man muss ja am Ende des Tages auch realistisch bleiben. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele ja auch so Wunschvorstellungen haben, die aber dann unter bestimmten Voraussetzungen überhaupt nicht eintragen, weil vielleicht auch ganz viele andere Einflüsse da reinspielen.
Ich würde es mal so sagen. All diese Wirkstoffe, egal welchen Markennamen ich da nun nehme, öffnet quasi eine Tür, aber durch die muss ich selber gehen. Heißt, wenn ihr euch das Abnehmen quasi als eine Tür vorstellt, die so ein Spaltbrett auf ist und ihr wollt, dass die riesengroß auf ist, dass ihr nur noch hindurchgehen braucht und es ist nicht mehr so schwer, diese Tür zu öffnen, kann ich mir quasi erstmal vorstellen, dass ich dieses Semaglutid ausprobiere. Und wenn wir jetzt diesen Gedankengang mal angehen, könnte ich ja sagen, okay, was passiert erstmal damit? Wenn man sich Studien dazu anschaut, sieht man, dass die meisten innerhalb von so etwas mehr als einem Jahr, die meisten Studien waren so 12, 13, 14 Monate, dass die meisten so ungefähr 15% von ihrem Körpergewicht reduziert haben. Also beispielhaft einer wog 100 Kilo, hat er nach etwas mehr als einem Jahr 15 Kilo abgenommen damit. Das ist ja erstmal ein starker Effekt und der ist ja auch wirklich gut. Und wenn das das Durchschnittsergebnis ist, ist das ein guter Wert. Da kann man erstmal ja gar nichts gegen sagen. Bedeutet, der Körper hat quasi so eine Art von Fenster bekommen oder Tür als meinem Beispiel, was ich gerade eben gebracht habe, in dem dieses Abnehmen biologisch leichter ist, weil ich einfach gegen Hunger, gegen Sättigung, gegen Blutzuckerfehlregulation gegensteuere. Aber das ist der entscheidende Punkt, man muss halt realistisch bleiben. Heißt, dieser Gewichtsverlust, der ist ja nicht linear und auch nicht unbegrenzt. Also irgendwann tritt halt oft ein Plateau ein und das halt nach ein paar Monaten, selbst bei fortgesetzter Therapie. Und der zweite wichtige Punkt ist, wenn ich so viel Gewicht verliere, und das war gerade mein Biggest Loser Beispiel, dann kommt leider diese Gewichtsabnahme nicht nur aus Fettmasse, sondern leider auch oft aus fettfreier Masse. Und wenn man sich das anschaut, Thorsten, und das ist einer der wichtigsten Aspekte, wenn Leute oft, ich sag mal so als Beispiel, du würdest 10 Kilo Gewicht verlieren, Thorsten, und das würdest du nur über Ernährung machen oder über so eine Abnehmspritze, ist es leider ganz oft so, wenn Leute das nur über die Ernährung machen, dass sie von 10 Kilo Gewichtsverlust vielleicht 2 Kilo, 2,5 Kilo Muskelmasse haben und der Rest ist Fett und ein bisschen Wasser. Man weiß aber leider bei diesen Abnehmspritzen, dass das oft bei 30-40% des verlorenen Gewichts mit Muskelmasseverlust eingeht. Also wenn ich 10 Kilo verliere, dass ich 3-4 Kilo davon Muskelmasse verloren habe. Und das ist am Ende des Tages ein riesengroßes Problem, weil ich dann eventuell danach einen sehr schlechten Stoffwechsel habe, der dafür sorgt, wenn ich das Medikament absetzen würde, was passiert denn dann bezüglich einer späteren Gewichtszunahme? Und all diese Sachen, die ich gerade mit reingebracht habe, bezüglich Insulinresistenz, Schlafprobleme, Stress, hormonelle Umstellung, wenn ich mich um diese Probleme in diesem Zeitfenster nicht kümmere, ja, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn es danach wieder nach hinten losgeht. Also, wenn ich jetzt einmal sage, Thorsten, um ein Beispiel zu haben, du hättest 10.000 Euro Schulden und würdest sagen, Alex, kannst du mir mal kurz Geld leihen? Ich sage, komm, Thorsten, hier hast du 10.000 Euro geschenkt, ist mir doch egal, kümmere dich darum. Wenn du jetzt nicht deine Finanzen in Ordnung bringst und sagst, gebe ich vielleicht zu viel Geld für Klamotten oder aus oder für Autos oder was auch immer, und du hast die 10.000 Euro aufgebraucht und das war jetzt quasi deine Medikamentenphase, um das mal so zu vergleichen, stehst du dann danach da und sagst, Mist, jetzt habe ich ja wieder Schulden. Ich habe nichts daraus gelernt. Und das ist eigentlich der große Punkt. Ich schaffe eigentlich nochmal so ein Fenster von so einem vielleicht 20- oder 30-jährigen Ich, in dem es abnehmen wesentlich leichter fällt. Aber dann musst du halt auch durch diese Türen durchgehen und derzeit den Rest auf die Kette kriegen, sonst hast du ja später ein Problem.
Also man muss natürlich sagen, viele dieser Kandidaten, die in dieser oder in ähnlichen Sendungen mitgemacht haben, die haben es tatsächlich geschafft. Die haben wirklich eine Menge abgenommen und die haben es auch geschafft, danach dann zu halten. Aber das natürlich in der Kombination mit der Ernährungsumstellung, mit Sport. Auch ich habe vor vielen Jahren mal viel abgenommen, muss ich sagen. Nicht ganz so massiv wie in der ein oder anderen Sendung, die du da genannt hast. Aber da war es eben auch so, dass ich währenddessen eben auch gelernt habe, okay, ich muss meine Ernährung umstellen, ich muss mich bewegen. Ich habe damals viel Mountainbike-Training gemacht, Fahrrad gefahren, also wo ich wirklich auch so eine Routine entwickelt habe und dadurch konnte ich eben über die ganzen Jahre auch mein Gewicht halten. Das hat ganz gut funktioniert. Wenn ich jetzt aber mal durch die sozialen Netzwerke gucke oder ich saß letztens im Wartezimmer beim Arzt, da ging es auch genau um diese Thematik, dann klingt das ja erstmal oder es wirkt erstmal so ein bisschen wie so eine Wunderlösung. Aber ich frage ja auch immer mal gerne hier im Podcast nach diesen Nebenwirkungen oder Risiken, die natürlich mit solchen Sachen, die auf den ersten Blick mal total toll klingen, so nach dem Motto, super, in ein paar Monaten wiege ich nur noch die Hälfte. Da gibt es ja Risiken, das kann ja gefährlich sein. Also was wird deiner Meinung nach am häufigsten unterschätzt dabei?
Ja, es gibt erstmal klassische Nebenwirkungen. Das sind alle diese ganzen gastrointestinalen Beschwerden, also Übelkeit, Völlegefühl, Erbrechen, Durchfall, Verstopfung, alles, was mit unserem Magen-Darm-System zu tun hat. Und wenn du da mal die Werte anschaust, Thorsten, man sagt so ungefähr 50-70% sind davon betroffen. Also eigentlich, ich sag mal ganz blöd, jeder zweite mindestens, wenn nicht sogar zwei Drittel, sind davon betroffen, dass die alle in dieser Art von Beschwerden haben. Und das ist ja schon wirklich eine Einschränkung im Alltag. Das ist jetzt nicht in dem Sinne klassisch gefährlich, aber wenn ich weiß, jeden Tag ist mir übel, ich habe so ein Völlegefühl oder ich leide unter Durchfall, Verstopfung, ich glaube, das ist echt eine Herausforderung, damit seinen Alltag zu meistern. Dann hast du natürlich auch noch das Problem, was ich gerade mit reingebracht habe, bezüglich Muskelmasse. Also wenn ich in der Zeit dann super wenig esse, weil ich gar keinen Appetit mehr habe und anstatt vielleicht meinen 2000 Kalorien, die ich sonst am Tag hätte, nur noch vielleicht 500 bis 1000 Kalorien esse, kann natürlich sein, dass ich sehr, sehr viel Muskelmasse verliere, weil der Körper mit so einem krassen Defizit nicht klarkommt und das nicht nur aus unseren Fettreserven nimmt, sondern leider auch aus unseren Muskelreserven. Und das wäre natürlich schade, weil wir wollen ja unseren Stoffwechselmotor möglichst gut erhalten. Und der dritte Punkt, Thorsten, den kannst du dir bestimmt vorstellen, wenn ich super wenig esse, wo sind denn dann meine Nährstoffe? Wenn ich anfange, unfassbar wenig zu essen, ja, solche Nährstoffbomben kann ich ja kaum meinem Körper zuführen. Also, wie komme ich auf meine ganzen Vitamine, Mineralien, Mengenelemente, Spurenelemente, allein auf meine Menge Eiweiß am Tag, die ich brauche, meine 80 bis 100 Gramm, das ist ja auch schon meine Hausnummer, die meine Muskulatur ja auch garantiert bräuchte. Also, du hast halt da wirklich ein großes Problem, wenn du dann extrem unterkalorisch bist, weil es fast immer mit einem Nährstoffdefizit einhergeht. Man schafft es kaum mit so wenig Essen, alle Nährstoffe, die der Körper wirklich braucht, am Tag ihm auch wirklich zuzuführen. Ja, und dann ist natürlich noch so ein bisschen das Ding, das ist so ein bisschen schwierig einzuschätzen, was ist mit der Langzeitwirkung? Natürlich gibt es das schon seit mehreren Jahren und man schätzt, dass es da keine wirklichen Probleme gibt, aber die Langzeitperspektive ist natürlich schwierig, weil wir haben mittlerweile viele große Studien über mehrere Jahre. Aber die langfristige Datenlage, also über viele Jahrzehnte hinweg, die ist natürlich noch ein bisschen begrenzt und man weiß halt auch nicht, was es mit deinem klassischen psychischen Essverhalten angeht. Also wenn das natürliche Körpergefühl zurückkommt fürs Essen, wie kommt das zurück? Wie ist es mit deinen Hungerbelohnungssignalen, wenn ich dann dieses Medikament wieder absetze? Da kann halt auch jeder etwas anders drauf reagieren und da gibt es keine pauschale Antwort, die man darauf irgendwie leider geben könnte.
Großes Thema ist natürlich auch der sogenannte Jojo-Effekt. Viele Menschen nehmen mit Semaglutid deutlich ab zunächst. Aber die spannende Frage ist ja auch, was passiert eigentlich danach? Also was erlebt der Körper, wenn das Medikament wieder abgesetzt wird? Kommt der Appetit sofort zurück? Nimmt man automatisch wieder zu? Ja, oder kann man es schaffen, das Gewicht langfristig zu halten? Also worauf kommt es da vor allen Dingen auch aus medizinischer Sicht wirklich an?
Was dabei erstmal wichtig ist zu verstehen, das ist ja nicht eine Einmalspritze. Ne? Ich muss mir das da schon regelmäßig in den Körper reinjagen. Also je nachdem, welches Präparat und in welcher Menge, ist es dann vielleicht einmal die Woche, einmal im Monat, was auch immer. Aber ich nehme das durchgängig. Und in dem Moment, wo ich damit aufhöre, fällt das natürlich auch als Wirkstoff relativ schnell aus meinem System raus. Das heißt, innerhalb weniger Tage, Wochen, je nachdem, was ich für ein Präparat habe, ist das dann auch von der Wirkung her weg. Was aber nicht sofort verschwindet, sind natürlich die biologischen Anpassungen, die während dieser Art von Therapie entstanden sind. Und das ist halt der entscheidende Punkt. Diese Hunger- und Sättigungssignale verändern sich halt wieder zurück. Und das hat man halt auch wirklich untersucht, nämlich nach dem Absetzen von diesem Semaglutid hat man sich angeschaut, was passiert nach einem Jahr ohne Medikament. Und da waren ungefähr 2/3 des zuvor verlorenen Gewichts wieder drauf geschafft. Und das ist halt einfach eine Hausnummer, wenn man sieht, okay, im Schnitt, wenn man 100 Leute nimmt, sind 2/3 des Gewichts wieder drauf. Und das ist natürlich so eine Art von Jojo-Effekt, der extrem schwierig ist. Und alles, was ja während der Therapie künstlich stabilisiert wurde, also dein Sättigungssystem, das fällt ja in dem Moment weg. Und du hast ja nicht mehr die klassische Regulation in dem Moment. Und wenn du während der Therapie, wo du das gemacht hast, dich nicht um deine Ernährung, wie du die veränderst, um deine Muskelmasse gekümmert hast, durch genügend Bewegung, um dein Schlafverhalten, um deine Stressregulation, dann ist halt die Frage, okay, wie schafft mein Körper das denn jetzt, wenn das rum ist? Also was mache ich danach, ne, nach den 10.000 Euro? Wie habe ich jetzt mein Verhalten aufgebaut? Und das ist, glaube ich, der entscheidende Aspekt. Wie schaffe ich es, wieder zurück ins Leben zu kommen, wenn ich das Medikament absetze? Oder ich sage halt, ich mache das ein Leben lang. Dann muss ich mir aber halt Gedanken machen, wie ich das mache und auch wie ich das finanziere, denn günstig wird es dann auch nicht.
Ich frage mich ja auch so, ja, welche typischen Fehler man so während einer solchen Therapie machen kann. Also zum Beispiel zu wenig essen, sich zu wenig bewegen, beim schnellen Abnehmen sogar Muskulatur verlieren, das hast du gerade schon gesagt. Gerade online sieht man oft nur diese berühmten Vorher-Nachher-Posts, die die Leute dann irgendwie bei Insta und Co. reinsetzen. Aber wie wichtig sind in Wahrheit Ernährung, Eiweißzufuhr, Krafttraining und natürlich der gesunde Lebensstil? Denn letztendlich ja, soll der Körper ja nicht nur leichter werden, sondern im besten Fall auch nach so einer Aktion deutlich gesünder sein.
Ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn ich jetzt meinem Körper dieses Zeitfenster gebe, indem ich ihn quasi künstlich über einen Wirkstoff optimiere, dieses Zeitfenster optimal zu nutzen. Das heißt, du hast schon gerade eben das Thema reingebracht bezüglich Muskelmasse. Die muss ich unbedingt erhalten. Das heißt, ich sollte in dieser Phase unbedingt darauf achten, meine Muskulatur zu trainieren, damit ich nicht in diese Falle tappe, dass ich 30-40% von meinem Gewichtsverlust aus Muskelmasse habe. Denn das ist ganz wichtig für später, um den Jojo-Effekt zu vermeiden. Dann muss ich unbedingt vermeiden, ein zu krasses Kaloriendefizit zu haben. Das heißt, wenn ich zu stark in ein Kaloriendefizit komme und am Tag nur noch 500 Kalorien esse, weil ich das unbedingt super schnell haben möchte, weil ich jetzt schon diese Abnehmspritze nehme, dann kann der Körper eigentlich kaum anders, als Muskelmasse zu verlieren. Also ich darf ihn da nicht zu stark ärgern. Und ich muss halt unbedingt darauf achten, auf genügend Nährstoffe zu kommen. Weil ich darf dann natürlich nicht vernachlässigen, auf genügend Eiweiß zu kommen, auf meine ganzen Mengen- und Spurenelemente zu kommen, weil ich einfach so wenig dem Körper zuführe. Dann würde ich lieber dazu raten, noch ein paar Supplements zu nehmen, um auf mein Omega-3, um auf meine ganzen Vitamine zu kommen, um das irgendwie auszugleichen. Weil sonst hast du vielleicht leider in dieser Phase deinen Körper zu stark runtergerockt und leidest dann danach unter den Spätfolgen von einem zu krassen Nährstoffdefizit.
Bevor wir gleich nochmal ganz konkret unsere 5 Tipps für euch haben, interessiert mich noch ein wichtiger Punkt, Alex. Viele Menschen konzentrieren sich beim Abnehmen ja nur auf die Zahl auf der Waage. Ja? Aber woran erkennt man denn eigentlich, ob eine Gewichtsreduktion auch wirklich gesund verläuft? Das ist ja nicht immer der Fall. Also was sollte man während einer Therapie mit Semaglutid unbedingt im Blick behalten, damit der Körper auch stark und vor allen Dingen ja auch leistungsfähig bleibt, denn wir sind ja nicht nur mit Essen und mit Abnehmen beschäftigt, wir müssen ja auch unseren ganz normalen Alltag rocken und der ist ja bei vielen Menschen auch zum Teil körperlich anstrengend.
Ich würde mir auf jeden Fall, bevor ich auf so eine Idee komme, das Ganze anzuwenden und irgendwie auch nur in irgendeiner Art und Weise zu sagen, ich will das unbedingt mal ausprobieren, würde ich mir mehrere Fragen stellen und die solltest du alle mit Ja beantworten. Sonst würde ich es nicht machen. Das heißt, erstmal solltest du die Frage stellen, bin ich bereit, in diesem Fenster, was ich mir jetzt als Zeitraum genommen habe, 3 Monate, 6 Monate, wie lange man doch so immer machen würde, das Thema Ernährung, Proteinzufuhr, Krafttraining, Alltagsbewegung ernsthaft anzugehen. Heißt, bin ich bereit, in dieser Zeit mein Leben zum Positiven zu verändern und sehe ich das nur als, ich sag's mal im wahrsten Sinne des Wortes, als Motivationsspritze. Verzeiht mir dieses Wortspiel. So. Dann der zweite Punkt. Habe ich verstanden, dass das ein Medikament ist, was nur wirkt, wenn ich das nehme? Und dass das Gewicht danach wieder kommt, wenn ich keine stabilen Strukturen aufgebaut habe? Das heißt, bin ich bereit dazu, das zu akzeptieren? Und drittens, habe ich akzeptiert, dass in dieser Zeit Nebenwirkungen auftreten können? Bin ich bereit, damit umzugehen, wenn mir übel ist, wenn ich Unwohlsein habe, wenn ich unter solchen Dingen leide? Kann ich das aushalten? Und wenn ich das alles mit Ja beantworte, dann kann man sich darüber Gedanken machen, ob das der Fall ist. Aber ganz ehrlich, ich sag immer, probier es auf dem normalen Weg. Schau dir deine Ernährung an, schau dir dein Sportverhalten an. Habe ich genügend Proteinzufuhr? Habe ich alle Nährstoffe? Schaffe ich es auf natürlichen Wege, diese Abnehmspritze zu vermeiden? Weil ich bin ganz ehrlich, jeder, der einen halbwegs normalen Stoffwechsel hat, braucht das nicht unbedingt, sondern sollte es immer auf dem normalen Wege probieren.
Vielleicht habt ihr jetzt vor dem geistigen Auge schon das ein oder andere Häkchen oder Kreuzchen gesetzt, je nachdem, wie eure persönliche Situation gerade ist. Auf jeden Fall gibt es jetzt für euch nochmal die 5 entscheidenden Tipps aus dieser Folge von Gesund gefragt.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ganz entscheidend vorab, das ist das Wichtigste, was ich euch mitgeben möchte. Jede Form von Gewichtsreduktion kann auch ohne Abnehmspritze funktionieren. Es gibt keinen Grund, warum ich sie nehmen muss. Es ist eine Art von Shortcut, der mir helfen kann, aber ich muss mir überlegen, ob ich mit den Konsequenzen leben kann. Tipp Nummer 2, und der gilt immer, egal ob ich das Ganze ausprobieren sollte oder nicht, niemals das Krafttraining vernachlässigen. Gerade in dieser Phase, wo die meisten Leute daran denken, und ich glaube, das denken selten 20-Jährige daran, dieses Produkt zu nutzen, sondern eher das etwas fortgeschrittene Semester, was vielleicht ein bisschen hartnäckig auf seinem Gewicht klebt. Nur der Aufbau von fettfreier Masse, also von Muskulatur, hilft dafür, langfristig einen Jojo-Effekt zu verhindern. Tipp Nummer 3, bitte nicht zu wenig Kalorien. Ich weiß, das klingt erstmal komisch und viele denken sich, oh, wenn ich schaffe, den ganzen Tag zu hungern, wäre das eine richtig gute Idee, mitnichten. Wenn ich zu wenig esse, habe ich ein extrem hohes Risiko für ein Nährstoffdefizit, für einen Muskelverlust, für einen starken Leistungsabfall und das wird langfristig nicht gut gehen. Das geht vielleicht eine Woche gut und danach kommt der Heißhunger, Snack-Attack, was auch immer. Deshalb möglichst moderat funktioniert immer. Als grobe Faustformel 10-15% von Grundumsatz ist meistens nie ein Problem. 4. Punkt. Bitte, wenn ihr das machen solltet, macht euch einen Plan für danach. Das heißt, was passiert nach dem Absetzen? Also, ohne eine Struktur, was mein Training angeht, was meine Ernährung angeht, was mein Schlaf, Stressverhalten angeht, kommt das Gewicht leider viel zu oft zurück. Man sieht in den Studien, wie schnell das Ganze geht. Und das Ziel ist es, diese Zeit unter so einer Form von Therapie aktiv zu nutzen, um neue Gewohnheiten einzuschleifen. Und deshalb auch als letzter Tipp ganz entscheidend. Ich kann total verstehen, wenn man gerne diesen Shortcut nutzen möchte. Aber wenn ihr das nutzen würdet, seid euch bitte dessen bewusst, wenn ich mich dafür entscheide, mein Leben danach nicht zu verändern, ist das etwas, was ich mein Leben lang machen müsste. Und diesen Gedanken möchte ich euch bitte in das Gehirn einpflanzen. Also jeder, der darüber nachdenkt, wichtig, es ist vielleicht ein Türöffner, aber nichts, was ein Leben lang die Tür offen hält, außer ich nehme es mein Leben lang. Und das wird A, teuer und B, weiß ich ehrlich gesagt nicht, das möchte ich jetzt aus ernährungswissenschaftlicher Sicht sagen, was es langfristig mit unserem Hormonhaushalt macht, wenn das eine lebenslange Therapie wäre.
Tja, und damit sind wir schon wieder am Ende für heute. Wir haben gemerkt, Medikamente wie Semaglutid können medizinisch durchaus sinnvoll sein, aber sie sind eben keine Wunderlösung, sondern, ja, wie soll ich sagen, nur ein Teil des Ganzen. Entscheidend bleiben eben am Ende Ernährung, Bewegung, Muskulatur und der gesunde Umgang mit dem eigenen Körper. Den solltet ihr nicht unterschätzen. Wenn euch unsere Folge gefallen hat heute, dann bewertet unseren Podcast Gesund gefragt gerne bei Spotify oder Apple Podcast. Da kann man die 5 Sternchen vergeben. Würde uns sehr freuen. Natürlich dürft ihr uns sehr gerne weiterempfehlen an Freunde, Familie und alle, die es vielleicht mal nötig haben, auf die Gesundheit zu achten. Wir beide sind in der nächsten Folge wieder für euch da. Bis dahin, bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.